Groß A. Man sollte bedenken, dass Gott bereits sehr viel getan hat. Wir tun oft, als ob er noch etwas tun müsste. Er hat bereits sehr viel getan und darauf können wir uns verlassen. Epheser 1, Vers 3. Wir sind gesegnet worden mit sämtlichen Segnungen in Christus, im Himmlischen. Kolosser 2, Verse 9 und 10, die Stellen, die ich schon angab. Also sollte man danken für das, was Gott getan hat. Also bedenken, dass Gott schon viel getan hat. Groß B, Doppelpunkt, ein zweites sollte man bedenken, wenn man voll des Geistes sein will. Man sollte wissen, dass Gott die Art hat, in die Schwachheit zu führen, um uns stark zu machen. Wie ich schon vorhin sagte, wir leben unsere Grenzen, unseren Tod, damit er eingreifen kann. Das ist der Weg Gottes durch die ganze Bibel. Studieren Sie Altes und Neues Testament hierauf hin. Durch Schwachheit zur Kraft. Er hat auf dem Wege meine Kraft gebeugt, meine Tage verkürzt. Psalm 102, Vers 24. Im 2. Korinther 12 kennen Sie, Verse 9 und 10. Es genügt dir meine Gnade, denn meine Kraft ist an der Stelle der Schwachheit vollkommen. Dort, wo wir schwach sind, ist seine Kraft vollkommen. 2. Korinther 4, ab Vers 7, 7 bis 12 zum Beispiel. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die Kraft sei Gottes und nicht aus uns. 2. Korinther 4, ab Vers 7. Groß C, Doppelpunkt. Man sollte ferner bedenken, die Initiative kommt von Gott. Wir müssen nicht denken, dass wir die Ersten sind, die suchen, voll des Geistes zu sein. Das hat er in uns bewirkt. Er will uns füllen. Er will uns ganz in Beschlag nehmen. Epheser 5, Vers 18 heißt es nach dem Grundtext: Lasst euch vom Geist füllen. Das heißt, der Geist will mich füllen, ich soll das zulassen. Meine Aufgabe ist, mich ihm zur Verfügung zu stellen. Der Geist will mich bestimmen, will mein Herr sein. Und er will mir helfen. Sie erinnern sich, mit dem Geist erfüllt zu sein, heißt mit Gott erfüllt zu sein, der Herr und Helfer ist. Das ist das Erste, wir sollten denken und bedenken. Römisch 2, Doppelpunkt. Wir sollten ein zweites tun. Wir sollten vertrauen. Glauben, vertrauen. Mit seiner Hilfe rechnen. Wir sollten wissen, dass er da ist und volle Genüge hat für jede Aufgabe. Psalm 23, Vers 1: Der Herr ist mein Hirt, mir mangelt nichts. Seine Hilfe ist da. 2. Korinther 12, Vers 9. Es genügt dir meine Gnade. Nicht lass dir an meiner Gnade genügen, das ist ein Befehl. Dort ist kein Befehl, dort ist eine Information. Jesus erzählt Paulus etwas, er fordert nichts von ihm. Epheser 1, Vers 22. Jesus füllt alles in allen. Die allen sind die, die in Christus sind. Was wir brauchen. Das Haupt herrscht und hilft. Die Gemeinde besteht aus vielen Menschen, Gliedern. Ich mag denken, ich bin hier unten einer der Schwächsten. Aber was ist hier? In Epheser 1. Was ist hier? Hier ist was. Hier ist was. Und dann finden Sie es mal raus. Was ist hier? Epheser 1, ab Vers 20 etwa. Was geschah nach der Auferstehung?
Weit über die Mächtigen und so weiter dieser Welt. Das wird hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jedem Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in zukünftigen genannt wird, darüber erholt.
Gott hat ihn hoch über alle Namen erhöht. Und wir sind seine Fülle, seine Ergänzung. Folglich sind wir auch. Alles. In Christus, angeschlossen an ihn, sind wir Sieger schon. Wie? Es heißt, er füllt alle. Was füllt er in allen? Alles. Hier ist Herodes. In meinem Leben gibt es verschiedene Räume. Eine Bibliothek, Studierraum, Essraum, Küche, Wohnraum, Arbeit, Reisen, Begegnungen, Familie, Menschen. Jesus will jeden dieser Räume füllen. Mit was? Mit seiner Hilfe, mit seiner Herrschaft. Wenn er Herr und Helfer ist in jedem Bereich, dann darf ich Sieger sein. Das heißt, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Denn wenn ich mit Jesus erfüllt bin, bin ich mit dem Geist erfüllt. Bin ich mit dem Geist erfüllt, bin ich mit Jesus erfüllt. Darauf kann ich mich verlassen. Das sagt, das ist Information, nicht soll. Nicht etwas, was ich tun soll. Das ist Information. Erfüllt alles in allem. Er ist meine Hilfe. Jesus ist mein Leben. Jesus ist meine Weisheit. Jesus ist mein Brot, meine Kraft, mein Schild, meine Verteidigung. Er ist alles. Epheser 3, Vers 20. Philipper 4, Vers 13. Kolosser 1, Vers 29. Jakobus 4, Vers 6. Das sind Informationen, auf die wir uns verlassen können. Römisch 3. Wenn wir mit der Hilfe Gottes rechnen können, dann sollen wir aber auch mit der Herrschaft Gottes rechnen. Man sollte also gehorsam sein. Das erste Bedenken, das zweite Vertrauen, das dritte Gehorchen. Kein Erfülltsein mit dem Heiligen Geist ohne Gehorsam. Man sollte sich der Herrschaft Gottes unterstellen. Hierzu möchte ich einiges sagen. Wir untergliedern Groß A, Doppelpunkt. Die Orientierung im Gehorsam. Die Orientierung. Wonach richte ich mich in dem Gehorsam? Was heißt Gehorsam sein? Wie soll ich wissen, was ich tun soll? Ja? Wir wollen wieder einige Texte lesen. Zuerst Johannes 16. Johannes 16, 13 bis 15. Wenn derjenige kommt, der Geist der Wahrheit, merken Sie sich diesen Ausdruck. Der Geist der Wahrheit wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Es geht also um die Wahrheit. Die Wahrheit ist eine Wortwahrheit. Das heißt, Gott hat gesprochen und was er sagt, ist wahr. Diese Wahrheit erstreckt sich auch auf seine Gebote. Die Gebote sind wahr in dem Sinn, dass sie der Wirklichkeit entsprechen. Wird er euch in die ganze Wahrheit leiten? Denn er wird nicht von sich selbst ausreden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was künftig ist, wird er euch verkünden. Derselbe wird mich verherrlichen. Denn von dem Meinigen wird er es nehmen und euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er, der Geist, es von dem Meinigen nehmen und euch verkündigen wird. Wenn wir voll des Geistes sind, haben wir es mit dem Wort Gottes zu tun. Das Wort Gottes gilt es ernst zu nehmen. Man vergleiche Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort des Messias reichlich unter euch wohnen. Es gilt, beim Gehorsam, sich nach dem Wort auszurichten. Römer 8. Römer 8, Verse 4 bis 7. Damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit, das, was das Gesetz forderte, das Richtige, in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Aber was heißt es, nach dem Geist zu wandeln? Ich sehe ihn nicht, ich höre ihn nicht, ich spüre ihn nicht. Womit hat es denn der Geist zu tun? Die, die nach dem Fleisch leben, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Es geht um ein Denken, Sinnen. Wer nach dem Fleisch lebt, der tut das, weil er an das Fleisch denkt. Er denkt an das, was mit dem Leib zu tun hat und mit der Umwelt des Leibes. Darin geht er auf. Das ist, was ihm Freude macht. Das ist, was ihn vom Hocker bringt. Was des Fleisches ist. Die aber, die nach dem Geist leben, sinnen auf das, das des Geistes ist. Was ist des Geistes? Was ist sein? Womit hat der Geist zu tun? Mit dem Wort Gottes, mit Jesus, mit der Ewigkeit, mit dem Reich Gottes. Wenn ich wissen will, womit der Geist umgeht, kann ich das nur tun an der Stelle, wo Gott sich geoffenbart hat. Der Geist ist Gott. Wie soll ich nun erfahren, woran der Geist Interesse hat? Das erfahre ich bei der Auskunft, die Gott uns gegeben hat über den Geist. Die ganze Bibel ist ein Schatz, indem wir herausbekommen, woran der Geist Interesse hat. Wollen wir also vom Geist erfüllt sein, müssen wir die Interessen des Geistes kennen und uns danach ausrichten. Offenbarung 2 und 3 heißt es siebenmal, was der Geist sagt, nein, Entschuldigung. Offenbarung 2. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. So. Wir sollen hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Was sagt der Geist den Gemeinden? Das, was hier geschrieben steht. Und wer spricht hier? Jesus Christus. Der Geist sagt, was Jesus sagt. Später in der Offenbarung lesen wir, dass die ganze Heilige Schrift Jesus zur Mitte hat. Er ist der Geist der Prophetie. Das heißt, das Herzstück. Und davon spricht der Geist. Alles, was Jesus sagt, sagt der Geist uns. Und wir sollen darauf hören, das heißt, darauf Acht geben. Groß B, Doppelpunkt. Ist es noch eine Hilfe zu wissen, welche Formen der Gehorsam annehmen kann? Wir haben von der Orientierung gesprochen, jetzt noch etwas über die Formen des Gehorsams. Die 10 Gebote lauten einmal, du sollst, und dann wiederum, du sollst nicht. So ist es immer mit Gott. Einiges wird befohlen, einiges wird verboten. Auch im Neuen Testament ist das so. Wenn wir Gott gehorchen im Evangelium, dann tun wir, was er befiehlt, und tun nicht, was er verbietet. Der Gehorsam nimmt zwei Formen an. Handeln und Nichthandeln, Verzicht auf Handeln. Aktivität und Passivität, in dem Sinne, dass wir nicht handeln. Einmal haben wir etwas zu tun, das andere haben wir zu verzichten auf ein Tun. Es ist wichtig, dieses zu kennen. Es gibt dementsprechend Übertretungssünden und Unterlassungssünden. Und das sind die zwei Formen des Sündigens gegen den Heiligen Geist. Ich gebe Ihnen zwei Stellen, wo das zum Ausdruck kommt. In 1. Thessalonicher 5 heißt es in Vers 19, dämpft nicht den Geist, haltet ihn nicht zurück. Was ist der Zusammenhang? Im Zusammenhang wird einiges befohlen. Da gibt es Befehle. Wenn man den Befehlen Gottes nicht nachkommt, nicht nachkommen will, dann dämpft man den Geist. Man will lieber nicht gehört haben. Man will lieber nicht an seine Pflicht erinnert worden sein. Gott hat geboten und ich soll gehorchen. In Epheser 4 haben wir eine andere Situation. Da haben wir ab Vers 25 eine Anzahl von Verboten. Und in Vers 30 heißt es dann, betrübt nicht den Heiligen Geist. Wir sollen ihn nicht verletzen. Wir verletzen ihn, wir betrüben ihn, wir machen ihn traurig, wenn wir zu weit gehen. Wir übertreten unsere Grenzen, an denen er Wache steht. Wenn ich voll des Geistes bin, dann muss ich bereit sein, das zu tun, was der Herr von mir will, und das nicht zu tun, was er will, dass ich nicht tue. Es gilt, an zwei Fronten zu kämpfen. Groß C, Doppelpunkt. Noch ein Beispiel von Gehorsam im Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Schlagen Sie auf Epheser 5, wo wir diesen Befehl haben, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Epheser 5, 18 bis 21. Und berauscht euch nicht mit Wein, das ist ein Verbot. Wein ist allerdings nur ein Mittel, womit man sich berauschen könnte. Wein ist ein Teil der Schöpfung. Der Mensch hat einen Anteil daran gehabt, aber es kommt von dem, was Gott geschaffen hat. Was Gott geschaffen hat, ist an und für sich gut, aber wir können uns daran berauschen. Das heißt, uns kann das, was Gott gemacht hat, wichtiger sein als er selbst. Das ist immer wieder eine Gefahr. Wir können uns an diesen Dingen berauschen. Und das bringt Unheil, nicht Heil. Das griechische Wort hier heißt Unheil. Berauscht zu sein mit Wein oder mit etwas anderem, löst Unheil aus. So soll es nicht sein. Aber was soll sein? Seid erfüllt mit dem Geist. Und jetzt kommen im Grundtext Partizipien. Wissen Sie, was ein Partizip ist? Schon lange her, seit Sie Grammatik hatten, oder haben Sie überhaupt Grammatik gehabt? Heute wird Grammatik klein geschrieben. Es beginnt aber mit einem großen G, besonders bei Christen, die ihre Bibel lesen. Die Bibel enthält Grammatik. Und wer die Bibel verstehen will, muss Grammatik verstehen. Es geht nicht anders. Sonst verstehen wir sie nicht. Es ist umso schwieriger, als die Bibel ja übersetzt wird. Und die Sprachen laufen ja nicht immer parallel. Nun ist es ein Phänomen der griechischen Sprache, dass sie sehr gern Partizipien gebraucht. Und ein Phänomen der deutschen Sprache, dass sie sehr ungern Partizipien gebraucht. Das Partizip ist aber eine sehr reiche Ausdrucksform und bedarf der Aufmerksamkeit. Wir müssen uns also solchen Texten etwas widmen, wenn wir sie verstehen wollen und Übersetzungen vergleichen. Was ist ein Partizip? Im Deutschen ist das normalerweise ein Wort, das mit END endet. Glaubend, hoffend, spielend, lachend, ringend und so weiter. Dabei kommt einiges zum Ausdruck. Im Deutschen nicht so notwendigerweise so viel wie im Griechischen. Aber ich will Ihnen jetzt zeigen, wie das hier aussieht. Im Grundtext steht ungefähr so, seid erfüllt mit dem Heiligen Geist, mit dem Geist, oder lasst euch ganz füllen, ständig mit dem Geist, redend zueinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in euren Herzen, dankend allezeit Gott dem Vater für alles in dem Namen unseres Herrn, dem Namen Jesu Christi, und euch einander in der Furcht Gottes unterordnet. Aber das ist schlechtes Deutsch, nicht wahr? So, im Deutschen vermeidet man. Es gibt Situationen, wo wir das Partizip gebrauchen, ab und zu, aber sehr wenig. Genau wie das Wort Würde gebraucht man ungern. Jemand hat gesagt, die deutsche Sprache ist eine würdelose Sprache. Das heißt, man sollte ohne das Wort Würde sprechen. Ich finde das ein bisschen zu weit gegangen, aber das ist ein anderes Thema. Verse 18 bis 21 bestehen aus zwei Einheiten. Ich will Ihnen einiges sagen über die Struktur dieser Verse und wie man sie verstehen kann. Die Verse 18 bis 21 bestehen aus zwei Einheiten. Die erste Einheit ist Vers 18, die zweite Einheit ist die Verse 19 bis 21. Vers 18 besteht aus zwei Befehlen. Der erste Befehl ist ein Verbot, der zweite Befehl ein Gebot. Die zweite Einheit, die Verse 19 bis 21, beziehen sich auf den zweiten Teil von Vers 18. Verse 19 bis 21 sind also die Fortsetzung von dem zweiten Teil von dem Gebot in Vers 18. Was bedeuten jetzt die Partizipien in den Versen 19 bis 21, diese Endwörter? Was bedeuten die für Vers 18? Erstens. Die Partizipien führen die Befehlsform von 18b weiter. Sie führen die Befehlsform weiter. Wenn wir das jetzt anwenden, sieht das so aus. Vergleichen Sie mal Ihre Besetzung, ob das dort so steht. Seid erfüllt mit dem Geist und redet. Redet ist ein Befehl, ja? Redet zueinander, singt und spielt, dankt alle Zeit, unterordnet euch. Steht es so bei Ihnen? Das dürfte die gängigere Übersetzung sein. Im Griechischen steht nicht und, aber normalerweise übersetzen wir das Partizip so. Geht hinaus in alle Welt und tauft sie. Wir können ja. Im Griechen steht aber taufend, ja, lehrend. Wir übersetzen da und. Das heißt, das Partizip setzt den Befehl fort. Bitte? Ja, darauf kommen wir gleich. Ja. Das ist, wenn Sie die Übersetzung haben, das wird ein Bemühen des Übersetzers sein, etwas anderes, das das Partizip enthält, zum Ausdruck zu bringen. Der Übersetzer muss wählen, ja? Wenn er nicht end sagen will. Dann muss er wählen, wie will ich das, welchen Teil dieses Partizip will ich hier zum Ausdruck bringen. Das ist nicht leicht. Das Zweite. Was bedeuten die Partizipien? Zweitens. Die Tätigkeit dieser Verse tragen zum Erfülltwerden bei. Das heißt, Vers 18 geschieht, wenn Verse 19 bis 21 geschehen. Vers 18 wird geschehen, wenn die Verse 19 bis 21 geschehen. Und jetzt haben wir das, was Sie eben sagten. Ja? Dann übersetzt man so. Seid erfüllt mit dem Geist, indem ihr zueinander redet. Das heißt, wenn man dies tut, ist man voll des Heiligen Geistes. Es gibt aber noch eine dritte Möglichkeit. Die heißt, wenn Vers 18 erfüllt ist, werden sich Verse 19 bis 21 ergeben. 19 bis 21 sind die Folge von 18b. Einmal die Ursache, einmal die Folge. Dann liest sich das so. Seid erfüllt mit dem Geist und ihr werdet reden zueinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und singen und spielen und so weiter. Ja. Es kommt dadurch zum Ausdruck. Alle drei Möglichkeiten sind enthalten. Das heißt also, Zuerst will ich mich einstellen auf den Gehorsam. Ich will bereit sein, mich vom Heiligen Geist bestimmen zu lassen und von ihm helfen zu lassen. Ich weiß aber, dazu gehört das Singen und so weiter. Wenn ich grundsätzlich bereit bin, voll des Geistes zu sein, beziehungsweise vom Geist bestimmt zu sein, von Gott bestimmt zu sein, dann werde ich dazu tendieren zu singen. Aber das soll ich auch tun. Die Tendenz genügt nicht. Verstehen Sie jetzt? Es ist die Tendenz, aber es wird nicht automatisch sein. Aber das sagt man oft. Ja, wenn man voll des Geistes ist, dann muss man ja gerade singen. Man muss nicht immer. Es drängt einen, aber man kann auch ungehorsam sein. Andererseits, auch wenn es Ihnen nicht danach ist, tun Sie es mal. Ihnen ist vielleicht nicht danach zu danken, ja? Aber danken Sie, seien Sie gehorsam. Und die Folge kann sein, dass der Herr mehr Raum hat in Ihrem Leben. Unterordnen Sie sich mal. Ja? Einander, der eine dem anderen. Das hat Folgen. Also alle drei berücksichtigen. Das ist ein Beispiel davon, wie das in der Praxis aussehen kann. Das können Sie mit anderen Texten ebenso tun. Ja. Jetzt ist es kurz vor 10 und ich bin mit diesem Teil eigentlich zu Ende. Jetzt weiß ich, haben Sie noch Fragen in Bezug auf den Heiligen Geist? Wollen wir es mal so machen? Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Bitte.
Ja, wenn Sie sagen, die Verlassenen und die Übertretenen lassen die Sünde durch den Heiligen Geist. Und ich versuche, dass die nicht vergeben werden können.
Wie?
Diese Sünden in den Heiligen Geist, die können nicht vergeben, oder ist das falsch? Irgendwo gibt es eine Stelle, da steht das so.
Diese Sünden können vergeben werden. Sonst wären wir verloren.
Ja.
Denn jede Sünde eines Christen ist eine Sünde gegen den Heiligen Geist. Jede Sünde. Wir haben es, wenn wir mit Gott zu tun haben, haben wir es mit seinem Geist zu tun. Es ist sein Geist, der Gott in uns vertritt. Und so haben wir es mit dem Geist zu tun. Jede Sünde gegen Gott ist eine Sünde gegen den ganzen Gott. Und wenn wir etwas nicht nachkommen oder etwas Verbotenes tun, dann betrüben wir den Geist. Wenn ein Sünder die Einladung des Geistes ausschlägt, kann es scheinbar so weit kommen, dass Gott ihn nicht mehr anspricht. Aber die Schrift nennt das, glaube ich, nicht speziell eine Sünde gegen den Heiligen Geist, obwohl sie eine Sünde gegen den Heiligen Geist ist. Die sogenannte Sünde gegen den Heiligen Geist, die nicht vergeben werden kann, ist meines Erachtens eine, die nur während Jesus hier auf Erden war, begangen wurde, beziehungsweise begangen werden konnte. Ich glaube, wir beschäftigen uns ganz unnötigerweise mit dieser Frage. Weil es sich dabei in Matthäus 12 und dann den Parallelstellen um die Messianität Jesu handelt, die Gottessohnschaft Jesu. Und Jesus ist ja verhüllt, Gott verhüllt, ja? Man kann ihn nicht erkennen als Gott. Deshalb findet man es so schwer, ihn als Gott zu verstehen. Woran erkennt man jetzt seine Gottheit? An dem, dass er tut. Aber wie tut er es? Durch den Geist. Wenn man jetzt diese Wirkungen des Geistes als Hinweise auf die Macht Jesu als Gott, wenn man diese verkennt und diese Satan zuschreibt und so Jesus vollständig ablehnt, dann natürlich hat man unwiderruflich gegen den Heiligen Geist, der Jesus dort herausstellen wollte als den Messias, hat man gegen ihn gesündigt.
Also praktisch,
sagt man, wenn man heute dasselbe täte, würde man heute das tun. Aber ich glaube, das kann man heute nicht mehr tun. Wir haben nicht mehr Jesus im Fleisch und Blut. Mir ist eine Hilfe gewesen, was Fritz Hubmann darüber schrieb. Es gibt viele Theorien, aber diese hat mir am besten eingeleuchtet. Es dürfte in dem Buch sein, kennen Sie das Buch von Hubmann, das er zusammen mit Broadbent geschrieben hat? Wenn Sie das mal zu halten kriegen, fragen Sie mal oder Heckel oder einem der Lehrer. Ein Buch über Zungenreden, Prophetie, glaube ich. Und er hat, glaube ich, Broadbents Büchlein übersetzt und dann noch einen Anhang dazu geschrieben. Und in diesem Anhang kommt dieses vor. Das fand ich sehr gut. Das würde das ausführlicher dann besprechen. Und ich habe mir auch, es gibt eine Doktorarbeit über diesen Text von einem jetzigen Dozenten in Gießen namens Versiput. Der hat seinen Doktor in Basel gemacht und schrieb über diese Stelle und hat das Matthäusevangelium daraufhin untersucht. Untersucht die ersten Kapitel, die darauf hinarbeiten, die ganze Struktur des Matthäusevangeliums und so weiter. Und kommt dann auf diese Zweig, auf die Kapitel zu sprechen und hat das analysiert. Und er kommt wohl zum selben Ergebnis. Das ist eben etwas Spezielles in dieser Zeit. Es geht um die Messianität Jesu als Gottes Sohn. Ja. Versiput. V-E-R. Das ist ein holländischer Name, aber er ist Amerikaner. V-E-R-S-E-P-U-T. Auf Holländisch ist Versiput. Das heißt, was ist eine Put? Ein Loch, wie sagt man ein Loch? Wie? Sag mal noch. Ja. Also. Ja. Und Vers ist frisch. Verse Frucht ist frisches Obst. Ja. Vers. Sie wollten was sagen?
Ja, ich habe eine andere Frage.
Ja.
Und zwar in 1. Samuel 16, der 14 heißt, von Saul, und ein böser Geist vom Herrn Engel getrieben.
Ja.
Wie ist das zu verstehen? Kann Gott einen bösen, ein Gott, der einen bösen Geist geschickt oder gegeben, oder ist das so, dass er das zugelassen hat, dass ein böser Geist von Saul verschlagt werden kann?
Möglicherweise ist das Zulassen ein Schicken genannt. Um zum Ausdruck zu bringen, dass letzten Endes Gott doch auch die Dämonen wie Fäden in seiner Hand hat. Ja.
Aber bei Gott ist
er
nicht der
Ursprung
der Bösen.
Nein.
Nein. Könnte man das verkehrt verstehen. Dass man
ja.
Sagt,
ja.
Wenn ein guter Gott ist, böse Geister sein.
Ja. Der Feind ist sowieso am Werk. Und dann kann Gott durch Begrenzung seine Bewegungen steuern und somit gebrauchen, ohne dass er selbst der Urheber dieser bösen Absichten ist. Ja. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen Gottes Segen.